Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag. Das Fest ist ja fast vorbei. Wenn Sie es gefeiert haben, dann womöglich im Kreis der Familie oder vielleicht auch ganz bewusst nicht. Wir sprechen heute darüber, wie Künstlerinnen und Künstler sich mit Familie, Herkunft, Verbundenheit auseinandersetzen. Im Berliner Humboldt-Forum gibt es einen großen Themenschwerpunkt dazu, beziehungsweise Familie. Welche unkonventionellen, queeren und migrantischen Perspektiven da aufgemacht werden, schauen wir uns an. Und fragen die bildende Künstlerin Alicia Quade, wie sehr sie in ihrer Arbeit von ihrer Kindheit beeinflusst wird. Außerdem schauen wir zurück auf ein bewegtes Theaterjahr 2025. Wir fragen Iris Berben, was ihr heilig ist, und besuchen eine Ausstellung der vielleicht futuristischsten Modeschöpferin der Gegenwart, noch eine Iris, Iris van Herpen. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie war die Stimmung an den deutschsprachigen Theatern in diesem Jahr? Angespannt, muss man wohl sagen. Für große Unruhe gesorgt haben vor allem die zum Teil massiven Sparauflagen, die viele Bühnen stark belastet haben. Wir haben ja hier in Fazit immer wieder darüber berichtet. Aber natürlich ging es nicht nur ums Geld, sondern auch um die Bühnenkunst, um schauspielerische Großleistungen, um neue Stücke und herausragende Inszenierungen. Mit meinen Kollegen von unserer Theaterredaktion, Susanne Burkhardt und Janis Elbira, lassen wir das Theaterjahr 2025 jetzt nochmal Revue passieren. Dabei haben wir uns gefragt, warum wurden die großen Debatten auch rund um die kulturpolitischen Einsparungen in diesem Jahr eigentlich so zurückhaltend geführt?
Na, ich hatte das Gefühl, dass die Debatten, nachdem sie erst öffentlich geführt wurden, dann irgendwie in die Hinterzimmer verlagert wurden. So, das heißt, es wurde nicht mehr immer alles mit der Presse geteilt, sondern man hat sich mit den kulturpolitisch Verantwortlichen, zumindest in vielen Bereichen, zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie man jetzt zu Lösungen kommen kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das mitunter sogar ganz konstruktiv war, während vorher immer alles doch mit sehr viel Emotion und mit sehr viel Wut und Verzweiflung fast schon diskutiert wurde. Und ich glaube, das haben wir dann nicht mehr so mitbekommen, weil man bei vielen sich dann geeinigt hat, das vielleicht so ein bisschen im stilleren Rahmen zu diskutieren.
Vielleicht ist das ja auch ein Zeichen von so Zeiten, in denen man vor allen Dingen strategisch vorgehen muss und nicht mehr alles nach draußen tragen kann, sondern darauf setzen muss, dass man hintenrum klug irgendwie was aushandelt. Es ist ja vor allem die neue Dramatik, sind ja vor allen Dingen die neuen Texte, von denen man sagen würde, es ist eigentlich in deren Verantwortung, so Welt ins Theater zu holen, die Gegenwart zu spiegeln. Was war das für ein Jahr für die neue Dramatik aus eurer Sicht?
Naja, wir haben das ja vor allen Dingen immer irgendwie vermisst in den letzten Jahren, dass wir gesagt haben, wo sind denn die großen Themen der Gegenwart? Und ich habe das Gefühl, auch da diesen pragmatischen Aspekt des Theaters so ein bisschen gesehen zu haben. Die Autorinnen und Autoren beschäftigen sich jetzt mit den Themen, aber auch auf eine etwas ruhigere Weise, als wir das vielleicht erwarten würden. Also auch nicht mit so knalligen Provokationsabenden oder aktivistischen Abenden, sondern eben tatsächlich in der Dramatik, also in Stücken. Und zum Beispiel erinnere ich mich, Theresia Walser hat ein Stück geschrieben über die große Klimakrise, die Erwartung hieß das Stück. Da geht also quasi die Welt unter. Und das ist aber auch ganz interessant, weil es eben nicht ein politisch-aktivistisches Stück ist, sondern sie konzentriert sich auf das, was Dramatikerinnen und Dramatiker früher auch so gerne gemacht haben. Wie reagieren Menschen, wenn die Katastrophe eintritt? In dem Stück tritt die Katastrophe gar nicht ein, sie ist ein Medienfake. Aber das zu beobachten und das zu analysieren, das kann die Dramatik eben eigentlich sehr gut. Also ich hatte insgesamt das Gefühl, dass in der Gegenwartsdramatik gerade eine Menge an Themen mit Bedacht aufgearbeitet wird.
Mir ist aufgefallen, dass insgesamt, wenn ich auf die Spielpläne schaue, viel weniger Klassiker gespielt werden. Das hat sich wirklich radikal verändert. Sehr viele Stückentwicklungen, Projekte zu aktuellen Themen. Das ist wirklich auffällig. Also als wäre das irgendwie so gerade so ein bisschen völlig durch mit den Klassikern. Und wenn ich auf Berlin gucke, fällt mir jetzt ein Stück ein, das haben wir beide sogar andere gesehen, Jael Rohns neues Stück Sabotage an der Berliner Schaubühne. Jael Rohn ist ja nach dem 7. Oktober, nach dem Überfall der Hamas auf Israel, ist sie erstmal fast verstummt, muss man sagen, obwohl sie dieses Thema ja so viel bearbeitet hat aus ganz verschiedenen Perspektiven und hat dann dieses Bucketlist ein Stück rausgebracht, was eigentlich wie so eine Art Trauerarbeit war zu dem Thema und wo man wirklich merkte, hier wird nichts Konkretes, bleibt sehr im Ungefähren, es geht einfach um ein Gefühl und man konnte das sehr gut mitempfinden. Und jetzt gibt es dieses neue Stück Sabotage, da geht es um einen jüdischen Filmemacher, einen Dokumentarfilmer, der einen Film drehen will über einen jüdischen Gelehrten, der schon vor vielen Jahren vorausgesagt hat, dass Israel sich in einen faschistischen Staat verwandeln könnte. Gespielt wird dieser Mann von Dimitri Schad. Und dessen Frau, Caroline Haupt, die will Chefärztin an der Berliner Charité werden. Die will natürlich nicht, dass so ein Film entsteht, weil da könnte natürlich sofort der Antisemitismusverdacht aufkommen. Und sich an dieses Thema so konkret jetzt ranzuwagen, das fand ich schon sehr beeindruckend. Rutscht leider dann mitunter doch sehr ins Klamaukige ab der Abend.
Aber er ist halt mit den Mitteln der Boulevardkomödie gestrickt.
Genau.
Und ich glaube, Komödie funktioniert vor allen Dingen da richtig gut, wo sie sich möglichst eng an die Wirklichkeit anheftet. Und hier hat man doch das Gefühl, dass es teilweise arg konstruiert wird.
Das stimmt. Was mir aber am Ende als Idee gefallen hat, war, das rutscht leider weg, weil es zu sehr in Beziehung zu seiner Therapeutin und so weiter geht und in so Privatklamauk. Aber was ich am Ende interessant fand, war der Punkt, dass diesen Film, als er dann entstand, niemand mehr interessiert hat. Und da geht es ja dann um die Rolle von Künstlern in solchen Konflikten. Also was kann Kunst, was kann Kultur eigentlich? Und das als Idee funktioniert für mich nicht vollständig, aber so eine Idee reinzubringen und so konkret zu werden, das fand ich schon bemerkenswert.
Ich finde es auch einen bemerkenswerten Abend, weil man einfach sagen muss, es sieht natürlich so aus, als ginge es um den Konflikt in Gaza und mit Israel. Und das ist eigentlich gar nicht der Fall. Es ist ein Abend, der sagt, wir reflektieren darüber, wie wir als Künstlerinnen und Künstler in so einer Drucksituation, wo wir eigentlich ständig dazu aufgefordert werden, so politisch und moralisch Stellung zu nehmen. Wie gehen wir damit um und was macht das mit uns? Das ist sehr selbstbezüglich und das ist das, was ich auch am Ende dann doch ein bisschen problematisch fand. Mit ein paar Jahren Abstand kann man daraus auch vielleicht einen satirischen, komödiantischen Abend machen, aber an diesem Abend dachte ich, das Theater, wenn es sehr, sehr, sehr aktuell in so brennende Konflikte reingeht, steht wirklich vor dieser Schwierigkeit, dass unterschiedliche Menschen im Publikum was ganz Unterschiedliches erwarten. Und viele erwarten jetzt eben, dass es ein Empörungsabend ist, dass es ein Abend ist, der eine persönliche Erschütterung bringt. Und es war eine sehr amüsante und sehr schön gespielte Komödie.
Ich finde das sehr interessant, diesen Abend zu vergleichen mit einem anderen, den ich dieses Jahr gesehen habe und den ich für ein totales Highlight dieses Theaterjahres halte, nämlich der Prozess Pellicot von Milo Rau. Das war bei den Wiener Festwochen. Das ist eine 7-stündige Ensemble-Lesung von Dokumenten rund um diesen Vergewaltigungsprozess, diesen extrem viel reflektierten Vergewaltigungsprozess Gisèle Pellicot in Frankreich. Also man hört da Auszüge aus den Gerichtsakten, aus Interviews, Journalisten kommen zu Wort. Und man sieht eigentlich nur das Ensemble, wie es da auftritt, sich hinsetzt und ganz ruhig 7 Stunden lang diese Texte liest. Ein Theater als eigentlich Verhandlungs- und Versachlichungsort einer solchen Debatte, das fand ich extrem außergewöhnlich. Und es ist auch was ganz anderes als dieser Kunstwille, der natürlich bei Jarl Rohn immer noch drin ist. Also zu versuchen, dass man da noch was drumherum baut und das Ganze noch zuspitzt, verschärft. Sondern hier wird ausgebreitet und vergegenständlicht und klar gemacht und verdeutlicht. Und das fand ich ein ganz außergewöhnliches Theatererlebnis. Lasst uns vielleicht noch einmal auf einen Ästhetiktrend schauen, der mir aufgefallen ist auf der Bühne. Und zwar habe ich das Gefühl, das große Solo ist auf einmal wieder zurück. Während der Corona-Zeit war das notgedrungen, gang und gäbe, dass viel solistisch gespielt wurde. Dann haben alle plötzlich die großen Ensembles wieder auf die Bühne geschleppt und auf einmal waren da wieder große Abende mit 15, 20 Rollen zu sehen und sowas. Und jetzt sind die Einzelvirtuosen gefühlt zurück. Julia Riedler, Wolfram Koch, Jens Harze, Oliver Mommsen, extrem monumental jetzt gerade Guido Lamprecht in Potsdam, 5,5 Stunden lang Houellebecq alleine auf der Bühne in der Inszenierung Serotonin von Sebastian Hartmann. Worin besteht, was glaubt ihr, dieser Trend zum Solo gerade? Hat das was, habe ich mir so gedacht, vielleicht auch zu tun mit Social Media und dass wir so viel mit so einzelsprechenden Köpfen zu tun haben, die uns da Vorträge halten?
Das ist die narzisstische Gesellschaft, die uns da gespiegelt wird. Das kann schon ein bisschen sein, glaube ich, dass man sich auch so für Persönlichkeiten ganz stark interessiert, gerade im Theater. Und natürlich ist es diese alte Faszination für die schauspielerische Brillanz. Also da muss ja jemand leisten, also 5 Stunden in Potsdam, das ist natürlich schon extrem sportlich. Das ist ja eine wahnsinnige, auch schon körperliche Leistung, die der Darsteller da bringen muss, um das durchzuhalten. Vom Textlernen möchte ich mal gar nicht reden. Da kommen wir zu den ganz banalen Dingen zurück, was das eigentlich bedeutet, so ein Buch auf die Bühne zu bringen als Einzelperson. Aber das ist, glaube ich, schon auch für mich nach wie vor so eine Sehnsucht im Theater, die große schauspielerische Leistung zu bewundern. Das ist natürlich nicht unbedingt eine Frage der Quantität auf der Bühne, der Minuten, die man wirklich redet, aber es ist auf jeden Fall erstmal immer sehr beeindruckend, wenn man sowas zu sehen bekommt. Und ich glaube, damit kriegt man auch das Publikum ins Haus, weil alle sehen wollen, wie die Person auf der Bühne damit fertig wird.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, um Osina Lardi, die Seherin, gerade an der Schaubühne zu sehen, vorher auch Wiener Festwochen, oder Lina Beckmann, Laios war ja im im vergangenen Jahr auch sehr, sehr hoch gelobt, auch beim Theatertreffen. Wiebke Puls hat ihren ersten Soloabend in München gemacht. Also
Sie können alle nicht widerstehen.
Jetzt müssen ich finde, alle das durch. Ist jetzt eine steile These von euch mit diesem Social Media, muss ich sagen. Ich glaube, das hat es eigentlich doch immer gegeben. Vielleicht hat es sich jetzt ein bisschen gehäuft. Mit Sparmaßnahmen hat es wahrscheinlich nichts zu tun, weil es sind dann meistens Leute mit einem großen Namen, Jens Harzer ja auch am Berliner Ensemble. Diese Soli, die bieten ja immer so eine Möglichkeit, so ganz intensive Charakterstudien zu betreiben. Also man ist als Publikum verbunden mit dieser einen Person und ich glaube, dass da eine ganz besondere Beziehung entstehen kann. Diese Energie, die so eine einzelne Figur auf der Bühne hat und wenn es noch dazu eine besonders gute Schauspielerin, ein guter Schauspieler ist, dass sich da was verbindet mit dem Publikum. Also das wäre jetzt meine These, weil mir fallen gleich noch wirklich mehrere ein. Ich glaube, es geht darum, dass man so einen Intimmoment mit einem Schauspieler, den man besonders toll findet, entstehen lassen kann. Und das entsteht natürlich, wenn der alleine da ist.
Was interessant ist, weil man ja eigentlich sagen würde, die Grundsituation des Theaters ist der Dialog, ist eigentlich die dialogische Konfrontation auf der Bühne. Das zu Ende gehende Theaterjahr, es war natürlich auch eines der Abschiede. Einige echte Legenden des Theaters sind 2025 verstorben. Die Regisseure Klaus Peymann, Robert Wilson, auch der Regisseur Rosa von Braunheim, auch der große Dramaturg und Berliner Volksbühnen-Mastermind Karl Hegemann. Ist das so eine ganz besondere Generation von Theatermachern, auch Theaterdenkern, die ja nicht einfach nur für ihre einzelnen Inszenierungen, ihre Abende standen, sondern eigentlich so ein bisschen für ganze Systeme. So eine Generation, die da abtritt gerade?
Ja, und das ist auch so ein bisschen das Ende des Geniekults irgendwie, würde ich sagen. Also gerade Klaus Peymann, aus heutiger Sicht gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, er war ein Patriarch und er hat die Leute schrecklich behandelt. Aber er war halt ein extremst leidenschaftlicher Theatermacher und ich glaube, es gab ein Interview, was ich mit ihm geführt habe, relativ am Ende seines Lebens, da hat er in Ingolstadt die Nashörner inszeniert und da sagte er, ach, wenn mich keiner mehr haben will, dann spiele ich halt im Gartentheater. Der hatte da, glaube ich, auch so eine kleine Bühne stehen und ich glaube, dass dieser Satz, der spricht halt für ihn, weil er war ein Theatermann ganz und gar und er war, glaube ich, auch seine eigene Theaterwelt mit seinen Vorstellungen und mit so einer grundsätzlichen Idee als Theater, als Welt, würde ich sagen. Und Robert Wilson auf eine ganz andere Weise ja auch.
Ja, und aber wie diese Menschen auch in die Gesellschaft hineingewirkt haben. Also gerade natürlich jemand wie Peymann, der den öffentlichen politischen Skandal auch bewusst gesucht hat, der das mit sozusagen Promotion für seine Theaterarbeit verknüpft hat, der aber da auch vollkommen hintergestanden hat und deshalb auch bekannt war bei ganz vielen Menschen, die nicht unbedingt ständig ins Theater gehen. Also das muss man, glaube ich, nochmal erwähnen, wie stark Klaus Peymann die Institution des Theaters in der Gesellschaft hochgehalten hat und wie er dafür gekämpft hat, dass man über das Theater spricht und dass man auch sagt, die großen Themen, die finden im Theater statt und wir setzen uns damit auseinander, mit der Gegenwartsdramatik, aber auch mit dem, was auf der Straße und in der Politik passiert. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch entsteht, diese Bedeutung des Theaters durch solche Persönlichkeiten.
Ja, ich glaube, es hat natürlich auch damit zu tun, dass die natürlich sehr, sehr lange wirken konnten. Ja. Ein sehr politischer Mensch, vielleicht nochmal auch im Gegensatz zu Robert Wilson, der ja eher ein Universalkünstler war,
Theaterregisseur, Ästhet vor allen Dingen.
Bühnenbildner, Lichtkünstler, ein Ästhet, genau. Und dessen Inszenierungen sehr wohlgesetzt waren, sehr genau choreografiert. Ich glaube, das ist vielleicht so was ganz anderes als Klaus Peymann.
Und bei all denen bestand ja der große Glaube an die Wirkmacht des Theaters. Auch noch bei jemand wie Peymann vor allen Dingen auch die Überzeugung, dass das Theater eigentlich im Zentrum der Gesellschaft steht. Ja, das ist sozusagen das erste Haus am Platz. Ja, und vielleicht ist auch deswegen, es ist ja vielleicht nicht nur eine einseitige Sache, dass das Interesse von Seiten des Publikums daran nachlässt, sondern vielleicht auch, dass dieser eigene Glaube von innen heraus bei den Theatermachern selber inzwischen ein bisschen nachlässt.
Und da muss man auch einfach nochmal über Rosa von Braunheim sprechen. Ich erinnere mich, letztes Jahr bei unserem Jahresrückblick war er mein Jahreshighlight aus seiner letzten Inszenierung Insel der Perversen, weil er mit so einer wirklichen Begeisterung und auch mit einer Freude, also wirklich mit einer Theaterfreude in die schwierigen gesellschaftlichen Themen reingegangen ist, mit einem satirischen Witz und mit einer völligen Unabhängigkeit. Also da hat man gemerkt, er nimmt auf nichts und niemanden Rücksicht auf der Bühne, aber er entfaltet auch eine Freude von Inszenierungen, von Menschen, die spielen, die sich was einfallen lassen auf der Bühne. Das ist vielleicht kein großes Theater, aber da war auch nochmal eine Persönlichkeit, die gesagt hat, ich will in diese gesellschaftlichen Debatten rein und ich setze das auf die Bühne und es ist mir auch völlig egal, ob irgendwer beleidigt ist am Ende, weil da irgendwas gesagt wird, was jemandem nicht passt. Und dafür stand auch Rosa von Braunheim.
Ja, und ich will gerne nochmal anschließen und ein Wort zu Karl Hegemann sagen, der ja Dramaturg, Philosoph und Hochschullehrer war, war und 25 Jahre der Chefdramaturg an der Berliner Volksbühne. Und das war ein Mensch, für den Theater so ein politischer und philosophischer Denkraum war. Er stand für Rituale und Exzesse, der hat mit Castorf sehr lange zusammengearbeitet. Und was ich an Karl Hegemann so besonders fand, der hat bis zu seinem Tod eigentlich sich mit allen Menschen auseinandergesetzt. Es gab da überhaupt gar keine Unterscheidung zwischen einem Kulturpublikum und einem normalen Publikum. Der hat sich mit jedem, den er traf, auseinandergesetzt und war extrem offen für das, was die Leute beschäftigt und war von einer großen Liebenswürdigkeit. Und es gibt von ihm ein unglaublich tolles Buch, Die Dramaturgie des Daseins. Mhm. Und darin schreibt er, zur Dramaturgie des Daseins gehöre freilich auch die Tragödie der eigenen Sterblichkeit. Das zu den Toten des diesjährigen Jahres.
An Weihnachten und bei ähnlichen Festen auf der ganzen Welt, da rücken die Familien zusammen. Es begegnen sich unterschiedliche Generationen, Lebenserfahrungen, Überzeugungen. Wie können solche Zusammentreffen aussehen, gerade wenn sie nicht den traditionellen Vorstellungen entsprechen? Im Berliner Schloss lässt sich das derzeit rausfinden. Das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst widmen sich zusammen mit der Stiftung Humboldt Forum dem Themenschwerpunkt beziehungsweise Familie mit mehreren Ausstellungen. Eine davon wurde von den vietnamesischstämmigen Kuratoren Minh Duc Pham und Hai Nam Nguyen konzipiert, an das wir uns festhalten. Nothing as our ground. 11 künstlerische Positionen sind dort zu erleben, die sich mit Familie und Verbundenheit auseinandersetzen. Was genau es dort zu sehen gibt, kann uns jetzt Kurator Hai Nam Nguyen verraten. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Im Humboldt-Forum gibt es derzeit also diesen großen Themenschwerpunkt beziehungsweise Familie. Das beinhaltet Führungen, Performances, Diskussionen, Workshops, auch Interventionen. Herr Nam Nguyen, Sie haben die Ausstellung mit dem Titel, an das wir uns festhalten, konzipiert. Wie sind Sie da an dieses Familienthema rangegangen?
Also an das wir uns festhalten oder Nothing is Our Ground ist ein Teil des Ausstellungszyklus mit zeitgenössischen künstlerischen Positionen, in dem besondere queere Perspektiven auf Familie, Nähe, Verbundenheit verhandelt werden. Und der Ausgangspunkt für unsere kuratorische Arbeit war die Auseinandersetzung mit der aktuellen Gesellschaft. Also was fällt uns gegenwärtig in einer Zeit politischer und gesellschaftlicher Unruhe, in einer Situation, in der Sprache und Bilder zunehmend instrumentalisiert, verzerrt und für polarisierende politische Agenten missbraucht werden. Wir haben das Gefühl, dass politische Debatten in den deutschen Kontext gehen gerade so sehr extrem Richtung und über das Menschliche hinweg. Und genau das möchten wir mit unserer Ausstellung vermitteln. Also Menschlichkeit, Nähe, Solidarität und Mitgefühl.
Also das hat was mit Familie zu tun, geht aber deutlich noch darüber hinaus, weil es eine große politische Dimension auch hat. Sie haben es schon gesagt oder angedeutet, migrantische und gerade auch queere Erfahrungen und Perspektiven sind da zentral in der Ausstellung. Wie wird das sichtbar? Was gibt es da für Beispiele, was wir da erleben können?
Also die Ausstellung präsentiert künstlerische Arbeiten, aber auch Lebensrealitäten asiatischer und asiatisch-diasporischer KünstlerInnen, deren Praktiken unterschiedliche Formen von Verwandtschaft, Fürsorge und Zugehörigkeit sichtbar machen. Bilder in den sogenannten klassischen Familien sind heute sehr präsent und wirken oft selbstverständlich. Aber wie Familien in unterschiedlichen Ländern und Communities hier insbesondere asiatischen Kontexten verstanden und gelebt wird, unterscheidet sich deutlich davon. Ein Beispiel hierfür ist die Videoarbeit von San Utamashote. Die Arbeit schafft einen Raum, in dem transfeminine Weiblichkeit, queere Formen von Reproduktions- und überliefertes Wissen zusammenkommen. Im Zentrum steht die Idee der Wahlfamilie, also selbstgewählte Beziehungen in queer Communities. Gleichzeitig macht die Arbeit die oft unsichtbare Fürsorge von Frauen und Transfrauen aus dem globalen Süden sichtbar und stellt kritisch in Frage, wie diese Arbeit strukturell ausgebeutet wird. Und eine andere Arbeit, was für mich auch sehr beeindruckend ist, die Arbeit von der Künstlerin Cheryl Mukherjee. Die Videoarbeit Promise Me zeigt Sequenzen aus einer Überwachungskamera, die Künstlerin nutzt, um ihre Mutter in Indien zu beobachten, aus Sorge und Heimweh, da sie selbst in New York lebt. Zu sehen ist der Alltag der Mutter, begleitet von einem Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Darin geht es um Fürsorgearbeit, um wie selbstverständlich und zugleich wenig wertgeschätzt Verantwortung oft auf Frauen übertragen wird, aber auch um Trauer, Mitgefühl über Distanz hinweg und um die Ermutigung der Mutter, sich von traditionellen Frauenbildern zu lösen. Charo verwandelt damit ein eigentlich gewaltvolles Medium, die Überwachungskamera, in einen liebevollen Akt der Fürsorge. Für mich hat diese Arbeit auch eine sehr persönliche Bedeutung, da wir in meiner eigenen Familie ebenfalls eine Kamera nutzen, um meine Großeltern zu beobachten. Und diese Praxis wird in vielen süd- und südostasiatischen Ländern zunehmend Teil des Alltags und wirft zugleich Fragen nach Nähe, Kontrolle und Care auf.
Wenn Sie von Wahlfamilien ja auch gesprochen haben, gerade in dem queeren Zusammenhang, also Wahlfamilien, die auch sozusagen die traditionellen Familienbilder herausfordern, haben Sie das Gefühl, dass da in den asiatischen Ländern oder in der asiatischen Diaspora, von der Sie sprechen, dass das vielleicht da anders akzeptiert ist oder ein anderes Verhältnis dazu besteht, als Sie das jetzt hier in Deutschland erleben? Wo ich glaube, dass viele da immer noch ein großes Problem damit haben, gerade an solchen Festen wie Weihnachten zu sagen, ich distanziere mich von meiner eigentlichen Familie und verbringe die Zeit lieber mit einer Wahlfamilie?
Also ich selbst bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen, also mit mehreren Generationen und weitgezweigten Verwandtschaften, teilweise unter meinem Dach, teilweise als direkte NachbarInnen. Also das Bild einer nuklearen Familie war für mich daher eine sehr lange Zeit fremd. Mhm. Auch in queeren Communities, insbesondere der Trans-Community, werden andere Formen von Beziehung und Familie gelebt, die auf Wahlverwandtschaft, gegenseitig Fürsorge und geteilten Verantwortlichkeit beruhen. Also ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr großen Unterschied, wie wir Familien sehen. Auch trotz, dass diese traditionelle Familienbilder heutzutage überall zu sehen ist und übertragen wird. Aber wie das dann in anderen Ländern umgesetzt wird und angesehen wird, ist es ein sehr großer Unterschied, vor allem zwischen so europäischen und asiatischen Kontext.
Sie haben es gerade gesagt, diese traditionellen Familienvorstellungen, die sehen wir ständig in Filmen, in Werbungen. Das hat auch viel sozusagen mit amerikanischen oder europäischen Bildern zu tun. Ist das etwas, was in dieser Ausstellung auch reflektiert wird, dass man sich auch sozusagen mit unseren Klischeevorstellungen der traditionellen Familie auseinandersetzt?
Ja, also das ist auch eine zentrale Frage von der Ausstellung. Warum sehen wir immer dieses Bild von Vater, Mutter, Kind jedes Mal, wenn wir das Wort Familien aussprechen? Also woher kommt das denn? Ne? Und da ist auch eine Arbeit von der Künstlerin Suran Sichtlings zu sehen. Und Suran Sichtlings untersucht die Familienbilder in der Schulbücher aus der ehemaligen DDR und übersetzt diese Motive in eine abstrahierte Vorgartensoundstruktur. Mhm. Also das bedeutet, die Funktion von einem Gartensound ist gleichzeitig eine Grenze zwischen wer darf rein, wer darf nicht rein und wer ist ein Teil von der Familie und wer nicht. Und in der Arbeit hat Suran Sichtling die Bilder von Vater, Mutter, Kind weggelöscht und am Ende ist nur ein Esstisch zu sehen. Und diese Arbeit lädt die Besucher ein, auch um mal zu hinterfragen, wer soll dann den Esstisch-Szene sein und hat man hier überhaupt eine Wahl? Oder ist diese traditionelle Bilder von Familien eigentlich nur ein Sehnsucht nach einer perfektionistischen, idealen, aber auch stark institutionalisierten Vorstellung?
Gab es denn was, was Sie bei der Beschäftigung mit den Künstlerinnen und Künstlern bei diesem Thema auch selber persönlich nochmal wirklich überrascht hat und vielleicht Ihnen auch nochmal einen neuen Blick auf so Familien und Familienstrukturen und Familienmuster gegeben?
Ja, also eigentlich ist das Prozess, diese Ausstellung zu kuratieren, liegt für uns beide auch sehr persönlich, dass wir uns immer daran erinnern, wie wir mit solchen Themen umgehen können. Daher haben wir dann auch explizit Arbeiten, die viel mehr auf die emotionale Ebene ansprechen und nicht also sehr stark auf eine kontextuelle Ebene über traditionelle Bilder von Familien fokussieren.
Die Frage, die das Humboldt-Forum stellt zu diesem Schwerpunktthema, ist ja, was hält uns als Familie zusammen? Man will den Stoff erkunden, aus dem familiäre Bande gewebt sind. Was würden Sie denn jetzt sagen, so im Rückblick auf diese Ausstellungen, an denen Sie so lange gearbeitet haben? Was hält denn Familien wirklich zusammen?
Was hält Familien zusammen? Also für mich ist es eigentlich die Verbundenheit und dieses Mitgefühl füreinander, unabhängig davon, ob das Blutverwandtschaft oder weil Familie ist. Also Familie kann ja auch sehr vielschichtig sein und hat auch viel mehr Bedeutungen als nur eine Form und das Bild, das man immer sieht. Und auch die Frage von Fürsorge, wer kümmert um wen und wer kümmert dann um mich, ist auch für mich eine zentrale Frage, wenn es um Familie geht. So würde ich meine Familie auswählen, beziehungsweise auch entscheiden.
Hi Nam Nguyen, ganz herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank für das Interview.
Das umfangreiche Programm von Beziehungsweise Familie und auch die Ausstellung, an das wir uns festhalten, sind noch bis Juli nächsten Jahres zu erleben auf allen Etagen im Humboldt-Forum und im Museum Knoblauchhaus im Berliner Nikolaiviertel.
Deutschlandfunk Kultur. Was mir heilig ist.
Sie ist seit den späten 70er Jahren eine der bekanntesten und beliebtesten deutschen Film- und Fernsehschauspielerin. Iris Berben war unter anderem TV-Kommissarin Rosa Roth und ist in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis des Filmfestivals Kitzbühel ausgezeichnet worden. Uns hat Iris Berben verraten, was ihr heilig ist.
Mir ist Sprache heilig. Ich finde, Sprache ist etwas nicht nur zum Kommunizieren, es ist auch Sprache muss geschützt werden. Und wir haben eine besonders schöne Sprache, gerade in der Lyrik auch. Und wir sollten die Sprache pflegen, wir sollten auf sie aufpassen. Wir sollten manchmal auch ein paar, ja fast altmodische Worte ruhig mal wieder vorholen. Schabernack. Schabernack ist ein schönes Wort, oder? Es gibt ein paar altmodische Worte eigentlich. Und ich denke einfach, man sollte auch gerade in Schulen wirklich sehr darauf achten, wie wichtig Sprache ist. Sprache bedeutet auch, dass du schreiben kannst. Und auch das sollte man nicht vergessen in dem Moment, wo man sich auf Schreiben konzentriert und nicht nur auf diesen kleinen schwarzen Apparat schaut, der vieles dann auch schon selbst in die Hand nimmt. Sprache schreiben können. Ich finde, das ist ein Teil, der auch eine gewisse Identität von jemandem sein kann. Wie sprichst du, wie vermittelst du dich, welche Wortwahl hast du? Für mich schon alleine beruflich ist Sprache ist einfach schützenswert. Ich will den Fortschritt doch nicht verteufeln, gar nicht. Ich bin neugierig und will wissen, wie es weitergeht, aber Fortschritt bedeutet nicht unbedingt immer auch das Vernachlässigen von Dingen, die uns sehr, sehr gute Dienste geleistet haben, finde ich. Ja, Sprache ist mir wirklich heilig.
Fazit.
Kunst und Kindheit.
Es ist die Zeit, die uns alle prägt, an der wir uns alle im Positiven wie im Negativen abarbeiten, die Kindheit. Für viele Menschen ist es natürlich gerade die Weihnachtszeit, die viele Erinnerungen zurückbringt, schöne und schmerzliche. Wir fragen in unserer Reihe, wie stark diese Zeit bildende Künstlerinnen und Künstler prägt, in ihr Werk mit einfließt, wie viel Inspiration und Energie sie aus Erinnerungen und ihrer frühen Prägung ziehen. Das kann uns heute Alicia Quade beantworten. Sie stellt ihre Arbeiten in bedeutenden Institutionen aus, im Hamburger Bahnhof in Berlin oder im Museum Vorlinden in den Niederlanden. 2019 realisierte sie zum Beispiel eine monumentale Installation auf dem Dach des Metropolitan Museum of Art in New York. Ich freue mich, dass sie heute bei Fazit zu Gast ist. Schönen guten Abend, Frau Quade.
Schönen guten Abend, freut mich.
Frau Quade, gerade sind Sie Stipendiatin in der Villa Massimo in Rom. Wie verbringen Sie denn da das Weihnachtsfest mit Ihrer Familie?
Ja, glücklicherweise mit meiner Familie sind alle angereist, weil wir alle die Gelegenheit nicht missen wollten, Weihnachten in Rom verbringen zu dürfen.
Und arbeiten Sie denn trotzdem dann noch nebenbei an aktuellen Projekten?
Ja, also jetzt während der Weihnachtszeit ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil man ja familiär sehr eingebunden ist. Aber grundsätzlich arbeite ich immer dann, wenn es Momente gibt und trenne das gar nicht so von Feiertagen oder anderen Tagen.
Und können Sie uns da was verraten, was gerade so Ihr Schwerpunkt ist im Augenblick?
Ja, es sind immer mehrere Dinge, die ich auf einmal tue. Also ich bereite zwei Museumsausstellungen vor, eine in Genf und bereite mich auf eine Reise nach Tel Aviv vor, wo ich eine Einladung bekommen habe. Und dann mache ich noch mehrere öffentliche Projekte, an denen ich gerade arbeite, in Norwegen und in Kanada.
Schauen wir mal in Ihre Kindheit und Jugend zurück. Das ist ja unser Thema heute. Sie sind in Polen in einer Galeristenfamilie aufgewachsen, erst später nach Deutschland gekommen. Sie haben also Ihre Kindheit erstmal in Katowice verbracht, mitten im Kohle- und Stahlrevier. Das ist ja eine besondere Welt mit einer besonderen Atmosphäre, besonderen Gerüchen, Bildern, Menschen, nehme ich an. Wie stark haben Sie das als Kind schon wahrgenommen?
Ich glaube, man merkt das erst immer so ein bisschen im Nachhinein. Tatsächlich, was Sie gerade erwähnten, die Gerüche, das ist etwas, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Also der Geruch von Teer, von Kohle, das ist, glaube ich, sowas, was ich insbesondere mitgenommen habe als Erinnerung.
Ihre Eltern haben offenbar sehr viel Wert darauf gelegt, Sie für die Kunst empfänglich zu machen. Sie haben einen Kunstkindergarten und eine Kunstgrundschule besucht. Gab es da jemals einen Moment, an dem Sie das Gefühl hatten, vielleicht ist das doch nicht meine Welt, die Kunst, vielleicht will ich ganz was anderes in meinem Leben machen? Oder war Ihnen das von Anfang an klar, das ist jetzt wirklich auch mein Weg?
Es war nur ein Kunstkindergarten tatsächlich. Die Schule hatte ich dann in mehreren Stationen verbracht, dann auch nur die erste Klasse in Polen und dann ging es in Deutschland weiter. In sehr vielen Etappen, ich glaube, es waren insgesamt 7. Aber nein, ich hatte tatsächlich nie den Zweifel, irgendetwas anderes machen zu wollen, vielleicht bis zum Abitur. Also im Abitur hatte ich dann tatsächlich kurzzeitig die Idee, vielleicht auch etwas anderes, Naturwissenschaftliches mit reinzunehmen und habe dann auch tatsächlich 2 Semester Medizin studiert. Bin aber dann sehr schnell wieder davon abgekommen. Also tatsächlich hatte ich das Glück, dass meine Entscheidung, Kunst zu studieren und Künstlerin zu werden, immer gefördert worden ist und auch nie in Frage gestellt worden ist.
Es hat sich ja auch in Ihrer Familie durchgesetzt. Ihr Bruder Martin Quade ist ein sehr erfolgreicher Galerist geworden, mit dem Sie auch zusammenarbeiten. Und ich habe gehört, Sie haben mit Ihrem Bruder früher auch schon Krippenfiguren in der Weihnachtszeit geknetet. Also das hat offensichtlich ja dann auch schon die gemeinsame künstlerische Betätigung früh angefangen.
Also ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, dass wir das als künstlerische Betätigung gesehen haben. Und ich glaube, viele Kinder betätigen sich da in dieser Weise. Aber tatsächlich ist es so, dass bei uns zu Hause immer sehr viel geknetet, gezeichnet und gemalt worden ist. Mein Bruder war da eigentlich am Anfang noch viel stärker involviert als ich. Aber es gab auch so eine Art gesunder Konkurrenz, wo es irgendwie darum ging, sozusagen, wer macht das bessere Bild? Oder es gab Zeichenwettbewerbe, die mein Vater organisiert hatte, auch mit meinen Cousinen und Cousins, wo wir also sehr viel in dieser Richtung auch tatsächlich gemacht haben.
Und würden Sie dann sagen, wenn wir diese Frage stellen, wie entsteht denn Kreativität in der Kindheit? Ist es tatsächlich dieses gefördert werden oder hatten Sie den Eindruck, nee, das ist in einem selbst drin und das kann man so viel fördern, wie man will, vielleicht bei manchen. Da entsteht dann trotzdem nicht diese künstlerische Grundhaltung, das Leben anzugehen?
Also ich glaube schon, dass man tatsächlich als Künstler fast schon auf die Welt kommt, aber nicht jedem ist das Glück vergönnt, dass das erkannt oder gefördert wird. Ich glaube nicht, dass man jemanden dazu zwingen kann, Künstler zu werden oder Künstlerin zu werden. Ich glaube auch nicht, dass man einen da so weit motivieren kann, dass es wirklich dann auch reicht als äußerer Einfluss. Aber klar, also ich glaube, Kreativität ist ja in allen Bereichen möglich und ist ja grundsätzlich so eine Haltung, ungewohnte Zusammenhänge zusammenzubringen und eine selbstständige Denkart zu entwickeln. Und das wurde durchaus gefördert, ja. Und so geht man dann seinen Weg.
Und inwieweit spiegeln sich denn die Erfahrungen der Kindheit in Ihren Arbeiten heute? Gab es da bestimmte Erfahrungen, die damit in Verbindung stehen, was Sie heute machen?
Ich würde jetzt gerne eigentlich sagen, gar nicht. Aber ganz so ist es natürlich nicht, weil man die Prägung, die man mitbekommen hat und auch die Umgebung, in der man groß geworden ist, ja nicht abschütteln kann. Aber ich grundsätzlich interessiere mich jetzt so gar nicht so sehr für meine eigene Biografie in dem Sinne, dass ich da jetzt drin rumwühlen würde, um daraus meine Arbeiten zu kreieren. Also mich interessiert eher der Mensch als bio- und soziales Konstrukt und sozusagen, wie wir in dieser Welt navigieren und was uns eigentlich prägt zu dem, was wir sind. Das heißt, da gibt es jetzt nicht so wirklich Momente, wo ich sagen würde, ja, das sind Stellen, die ich jetzt in meiner Arbeit wirklich genauer bearbeite.
Aber Sie setzen sich ja tatsächlich in Ihren Arbeiten und in Ihren Objekten auch mit der eigenen Identität auseinander. Ich habe gesehen, es gibt eine Arbeit, wo Sie Ihre eigene DNA gewissermaßen zum künstlerischen Objekt gemacht haben, also dieses in der Welt sein und auch die Frage, wer bin ich, wo komme ich da eigentlich her, ist etwas, was ja doch immer in Ihren Arbeiten auch mitschwingt, oder?
Schon, aber eher von außen betrachtet. Also ich habe tatsächlich meine DNA komplett auslesen lassen als Experiment, wo es mir eher darum ging, was ist eigentlich Information, was kann sie beschreiben, was können wir wissen, bis zu welchem Moment ist sozusagen Wissen zugänglich und wie ist die Beschreibung von einem Menschen, wie viel können wir über einen Menschen wissen. Nun ist es aber so, dass ich natürlich nur meine eigene DNA hätte benutzen können, weil nur die sozusagen mir ja auch legalerweise zugänglich ist. Und deswegen war ich das Objekt, sozusagen das Versuchsobjekt in dem Falle. Es hätte aber auch theoretisch jemand anders sein können. Also es ist wirklich so, dass ich ein bisschen versuche, mich selbst zu beobachten als Mensch in dieser Zeit, in dieser Welt. Aber weniger jetzt meine eigene Biografie da mit reinnehmen. Sondern es geht eher wirklich um diese Fragestellung, warum denke ich, dass ich ich bin? Was macht mich aus? Wie identifiziere ich mich in dieser Welt? Und wie sozialisiere ich mich? Und wie werde ich wahrgenommen? Also das war eher solch ein Experiment.
Und Sozialisierung findet ja, wie wir ja auch gesagt haben, in der Familie statt. Sie sind selbst jetzt auch Mutter. Hat das Ihren Blick auf Ihre eigene Kindheit vielleicht auch nochmal verändert und vielleicht auch auf das eigene Schaffen?
Auf die eigene Kindheit verändert würde ich nicht sagen, aber es bringt natürlich Erinnerungen hervor. Mhm. Also man denkt plötzlich an Dinge, die man vielleicht sonst im Alltag vergessen hat, weil man halt ja immer wieder daran erinnert wird oder einen Dinge auffallen bei dem eigenen Kind, die einen wieder so ein bisschen in die eigene Erinnerung an die Kindheit bringen. In meinem Werk hat sich das nicht wirklich spürbar gemacht. Also ich würde sagen, dass ich auch sehr mit Absicht versucht habe, da jetzt keine Einflüsse unbedingt ja, oder Änderungen mitzunehmen, weil das aber auch gar nicht so in meinem Werk impliziert ist. Also das war eigentlich nicht der Fall.
Alicia Quade, ganz herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Weihnachtsausklang in Rom.
Vielen herzlichen Dank Ihnen auch. Noch wunderschöne Restweihnachten.
Morgen setzen wir unsere Reihe hier in Fazit fort. Da sprechen wir dann mit der Künstlerin Mary Audrey Ramirez über Kindheit und Kreativität. Wir kommen zu einer Frau, die die Modewelt gehörig aufrüttelt. Schon mit 23 hat sie ihr eigenes Label gegründet. Mit 26 landete sie im Time Magazine auf der Liste der 50 innovativsten Menschen der Welt. Heute ist sie Anfang 40 und wohl derzeit die futuristischste Modeschöpferin überhaupt, Iris van Herpen. In der Rotterdamer Kunsthalle findet derzeit eine spektakuläre Werkschau der Niederländerin statt, bei der Mode und Kunst verschmelzen. Kerstin Schweighöfer hat für uns diese Modenschau der besonderen Art besucht.
Haute Couture aus dem 3D-Drucker. Iris van Herpen hat es der Welt schon 2010 erstmals vorgemacht. Was dabei herausgekommen ist, darf auf der großen Werkschau der inzwischen 41-Jährigen in der Rotterdamer Kunsthalle nicht fehlen. Ein wollweißes Kunststofftop aus riesigen schneckenförmigen Teilen, die an Fossilien erinnern.
Ja, das muss auch schwer sein.
Das ist doch sicher schwer. Kann man das überhaupt tragen, staunt diese Frau. Bequem ist es bestimmt nicht, lacht ihre Freundin.
Nein, absolut nicht. Nee. Ist nicht für beide Tee, hä? Nee.
Ein paar Meter weiter bewundern Ausstellungsbesucher ein Kleid, das von seiner Trägerin, so scheint es, wie spritzendes Wasser abgeschüttelt wird. Es ist aus transparentem Kunststoff, der nach dem Erhitzen mit Pinzetten in verschiedenste Richtungen in Form gezupft und gezogen wurde, bis er Hunderten von Wassertropfen glich. Eine Studentin betrachtet das Werk fast ehrfürchtig.
Oh, ich finde es prachtig. Echt fantastisch. Es ist magnifique.
Fantastisch, großartig. Als ob es ihr gelungen ist, mitten in einer Bewegung die Zeit anzuhalten. Alles steht still. Was diese Frau sich alles ausdenkt, ist unglaublich interessant und prachtvoll.
Ja, es ist sehr interessant. Es ist prachtig.
Rotterdam zeigt auch die Entwürfe, die für Lady Gaga entstanden sind, für Björk und Beyoncé. Kunstvoll verziert, skulptural. Aber durchaus tragbar. Ist das noch Mode?
Eigentlich sind es Kunstwerke, die am Körper getragen werden. Und van Herpen entwirft nicht nur für den Körper, sondern auch für den Raum. Als Kind hat sie Ballett getanzt und ein großes Raumgefühl entwickelt. Sie denkt wie ein Bildhauer, der einen leeren Raum füllen will.
Sagt die Sprecherin der Kunsthalle Sabine Parmentier. Van Herpen selbst möchte mit dieser Schau die Dreiecksverbindung zwischen Mode, Kunst und Wissenschaft aufzeigen. Für mich ist Mode eine Kunstform, betonte sie bei der Eröffnung der Ausstellung.
Mode geht absolut über Schönheit, aber es geht auch so viel mehr.
In der Mode geht es um so viel mehr als nur um Schönheit. Es geht auch um Philosophie, Wissenschaft, Kunst. In der Mode kommt alles zusammen.
Die Schau ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern thematisch in 9 Säle wie Synästhesie, Alchemie, Wasser und Träume. In allen Räumen werden auch Arbeiten von Künstlern und Designern gezeigt, mit denen die Niederländerin zusammenarbeitet. Die fantastisch bunten Wolkenbilder des US-Fotografen Kim Kiever oder die riesigen, an Korallen erinnernden Papierskulpturen des britischen Künstlers Rogan Brown. Van Herpens Lebensgefährte, der Soundkünstler Salvador Bret, hat die Säle in verschiedene Klanglandschaften verwandelt. Für den Finishing Touch sorgen dramatische Lichtschatteneffekte. Der Ausstellungsbesuch wird zu einem alle Sinne stimulierenden Erlebnis. Auf ihrem Streifzug durch Van Herpens Universum erfahren Besucher auch, von was und wem sie sich inspirieren lässt. Muscheln, Vogelflügel, Spinnweben, Dantes Inferno, die Bilder von Hieronymus Bosch. In einem der Säle wurde das Amsterdamer Atelier der Modekünstlerin nachgebaut. Hier kann man endlich das tun, was man schon die ganze Zeit tun wollte, aber nicht durfte. Die Materialien und Stoffe anfassen. Endlich, ja. Das wollten wir schon gleich im ersten Saal, freuen sich diese beiden Besucherinnen. Die meisten Menschen drängen sich vor einer Vitrine mit grünlichem Licht, in dem sich der Höhepunkt der Schau befindet. Das Algenkleid, mit dem Van Herpen im Sommer 2025 auf der Pariser Modewoche allen die Schau stahl. Es ist bedeckt mit 125 Millionen lebenden Mikroorganismen, die Licht geben, sobald sich seine Trägerin bewegt. Es muss feucht gehalten werden, deshalb die Vitrine. Dieses Kleid lebt, so Sprecherin Parmentier.
Es ist ein lebender Jörg.
Wer allerdings gesehen hat, wie spektakulär das Algenkleid in Paris aus dem Dunkel auftauchte und über den Laufsteg schwebte, dürfte ein kleines bisschen enttäuscht sein. Schade, dass nicht einer der Säle für eine Performance reserviert wurde. Denn am prachtvollsten zur Geltung kommen Van Herpens Entwürfe nun einmal, wenn sie flattern und fließen. Statisch präsentiert büßen sie immer ein bisschen an Kraft ein, erst recht, wenn sie in einer Vitrine stehen. Bildschirme mit Videos können das nicht vollständig wettmachen. Auch nicht der kleine Monitor gleich neben dem Algenkleid. Was aber auch schon der einzige Wermutstropfen ist in einer ansonsten perfekt inszenierten Schau.
Kerstin Schweighöfer über Iris van Herpen in der Kunsthalle Rotterdam. Die Ausstellung Sculpting the Senses, das Formen der Sinne, ist dort noch bis zum 1. März zu erleben. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Tobias Wenzel hat sie für uns aufgeschlagen und jede Menge geschwärzte Stellen und Reisekofferaufkleber gefunden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Lügen, mögliches Vertuschen, Heuchelei und eitles Suggerieren von etwas, das gar nicht passiert ist. In den Feuilletons vom Samstag finden sich Artikel über Menschen, die es nicht so mit der Wahrheit haben. Wird heute mehr gelogen als früher? Fragt die Taz die Professorin für Strafrecht und Buchautorin Elisa Hofen. Die antwortet: Die Digitalisierung hat neue Räume geschaffen, in denen Lügen sich schneller verbreiten und extrem viele Leute erreichen können. Und so, wie im Fall von Trump, auch Wahlen entscheiden können. Hinzu kämen die KI und Deepfakes, die Unwahrheiten scheinbar belegen würden. Darum, sagt Hofen, sei etwa die Kennzeichnungspflicht für KI-Bilder wichtig. Aber auch jenseits der KI wird viel gelogen. Deshalb brauchen wir alle auch den Zweifel. Deshalb muss jeder von uns Quellen immer wieder hinterfragen. Aber es ist auch ein schmaler Grat, sagt Elisa Hofen weiter in der Taz. Gefährlich ist, wenn wir das Gefühl bekommen, ach, es ist doch eh alles fake. Dann haben wir keine gemeinsame Grundlage mehr. Dann ist alles verhandelbar. Dann gibt es überhaupt keine Wahrheit mehr. Anders gesagt, die Wahrheit ist dann, jedenfalls in unserer Wahrnehmung, unsichtbar, von Lügen verdeckt. Eigentlich sollten die Schwärzungen in den für die Öffentlichkeit freigegebenen Epstein-Akten jene Passagen sicher verdecken, die die Opfer von Jeffrey Epstein und seinen Mittätern betreffen. Nun aber, berichtet Kira Kramer in der Frankfurter Allgemeinen, könne man die Worte unter einigen der Schwärzungen durch Markieren und Kopieren in der entsprechenden digitalen Datei wieder sichtbar machen. Das sei viel mehr als eine Nachlässigkeit beim digitalen Schwärzen. Denn eigentlich sollen die schwarzen Balken vor allem die Identität von Opfern und unbeteiligten Dritten schützen, nicht aber Einblicke in Epsteins Netzwerk oder seine Finanzkonstruktionen verhindern, schreibt Kramer. Wenn nun ausgerechnet Passagen zur Organisation des Missbrauchssystems und zu Geldflüssen nur unzulänglich verdeckt werden, stellt das die technische Sorgfalt des Justizministeriums ebenso in Frage wie dessen Anspruch auf eine gesetzeskonforme, transparente Offenlegung der Akten. Von der möglichen Vertuschung zur Heuchelei. Die Heuchelei ging so weit, dass mächtige Menschen sich angewöhnten, an beide Seiten zu appellieren, den Krieg zu beenden, schreibt Thomas Stillbauer in der Frankfurter Rundschau zu 200 Wochen russisch-ukrainischem Krieg. Dabei konnte nie ein Zweifel daran bestehen, wer diesen Krieg angefangen hatte und wer ihn beenden musste. Hörte das riesengroße Land auf zu schießen, dann hörte der Krieg auf. Hörte das überfallene Land auf, sich zu wehren, dann hörte das überfallene Land auf zu existieren. Es gab ein Land, das Täter war, und ein Land, das Opfer war. Von der Heuchelei zum eitlen Suggerieren von Reisen, die man gar nicht gemacht hat. Rimowa, der Kölner Hersteller von teuren, oft aus Aluminium gefertigten Koffern, biete für 6 Euro pro Stück historisierende Souveniraufkleber aus Städten und Ländern an, in denen das Unternehmen Geschäfte unterhalte, berichtet Peter Littka in der Süddeutschen und erläutert. Auf diese Weise lassen sich Reisegeschichten erfinden. In Zeiten, in denen vermögende Konsumenten immer weniger Geld für leblose Luxusobjekte ausgeben und immer mehr für luxuriöse Reisen, sogenannte Experiences, kann man sie auf einem Koffer vor sich herschieben, ohne die Erfahrung überhaupt gemacht zu haben. Was noch fehlt, ist der Preis für eine absichtlich herbeigeführte Delle.
Tobias Wenzel mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumort an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag. Schön, dass Sie dabei waren.